Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit diesen Worten begrüße ich Sie zum Gottesdienst Trinitatis, Dreieinigkeit. Begrüßen möchte ich auch herzlich Herrn Hartmut Diehl. Schön, dass du heute bei uns bist und den Gottesdienst mit uns feiern wirst. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Am Dienstag um 16 Uhr findet Konfirmandenunterricht statt per Videokonferenz. Und am Sonntag um 11 Uhr ist Gottesdienst. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 118,50 Euro. Herzlichen Dank an alle Geber und Geberinnen. Die Kollekte von heute ist für die evangelische Weltmission bestimmt. Dazu lese ich eine ganz kurze Information vor. In Asien, Afrika und dem Nahen Osten setzen sich unsere Partnerkirchen aktiv für Frieden und Versöhnung ein und fördern den Dialog zwischen Religionen und Kulturen. Die eigenen finanziellen Möglichkeiten der örtlichen Kirchen sind begrenzt, doch für die mit uns verbundenen Missionswerke bleibt der Einsatz für Frieden und Versöhnung wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Dafür wollen wir heute die Kollekte sammeln und ich wünsche uns allen einen schönen Gottesdienst.
Guten Morgen nochmal von mir für alle die, die ich noch nicht gesehen habe. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte beten. Herr, es tut gut, zur Ruhe zu kommen und still zu werden. Diese Woche hatte einen Tag weniger zum Arbeiten. Da stürmte so vieles auf uns ein. Wir waren so in Beschlag genommen. Da glaubten wir, alle tieferen Gedanken zurückdrängen zu müssen, um ja keine Zeit und Kraft zu verlieren, obwohl der eine Arbeitstag weniger ein Tag mit dir sein sollte. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, mit unserem Verstand können wir dein Geheimnis nicht begreifen. Deshalb bitten wir dich um Demut, die nicht grübelt, sondern deinem Wort vertraut. Wir bitten um Glauben, der uns über deine Nähe und Zusagen fröhlich macht. Wir sind dankbar, dass du, Gott, unser Vater sein willst. Wir sind getrost, dass du, Jesus, unser Bruder und Erlöser bist. Wir freuen uns, dass wir dich, Heiliger Geist, als Tröster und göttliche Kraft in unser Leben hereinrufen dürfen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir bitten dich. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung aus Lukas 10, Vers 21 bis 24.
Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte: Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich, und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Als sie allein waren, wandte er sich an die Jünger und sagte: Glücklich zu schätzen sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, Propheten und Könige haben sich danach gesehnt, zu sehen und zu hören, was ihr gesehen und gehört habt, aber sie konnten es nicht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Mit der Christenheit auf Erden wollen wir unseren Glauben bekennen und soweit das möglich ist, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich glaube, vor der Predigt hören wir jetzt nochmal Musik. Und jetzt hören wir nochmal 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Heute Morgen würde ich gerne nachdenken mit euch über die Anfangsverse aus dem Epheserbrief. Und zwar Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Ich lese. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig geworden, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen hat. Welcher ist der Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Was ist das für ein Gott, ihr Lieben, hier in Medenbach? Es gibt kaum was Witzigeres, als Inhalte aus dem Zusammenhang gegriffen zu hören. Wenn man dann einen Satz hört und nicht weiß, wo er hingehört, dann kann man schon auf die komischen Ideen kommen. Ein Mann hatte mal in einem Café vom Nebentisch den Satz gehört: Abends kommt er in den Keller. Und er hat sich gefragt, wer jetzt genau mit diesem Satz gemeint ist. Das hat er leider aus dem Gespräch nicht mitbekommen. Und dann hat er sich immer mehr in diese Fantasie verstrickt und hineingesteigert, sodass seine Begleitung ihn nur mit Mühe davon abhalten konnte, die Polizei zu verständigen. Meine Frau lacht. Die sagt immer: Redest du von dir? Ich habe das auch manchmal, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich so den Schwanz von einem Tier gesehen und vorne stelle ich mir dann einen Tiger vor. Und es ist eigentlich nur eine Katze. Aber vor einigen Jahren konnte man auf einem großen Plakat einen Satz an einer Wand prangen sehen und ich musste so lachen, dass ich mir diese Situation gemerkt habe. Weil ich dachte, außerhalb seines Kontextes macht dieser Satz überhaupt keinen Sinn. Der Satz lautete: Wähle hier deine Beine aus. Wähle hier deine Beine aus. Großes Plakat in der IKEA-Küchenabteilung: Wähle hier deine Beine aus. Und an anderer Stelle stand: Wähle hier deine Fronten aus. Und ich muss zugeben, auch das würde ich nicht wollen. Aus diesem Grund ist es gar nicht schlecht, sich mal ein biblisches Buch so in seiner Gesamtheit anzuschauen. Wir können heute Morgen nur die ersten paar Verse uns anschauen. Und ich mache euch Mut, lest mal den ganzen Epheserbrief durch. Da kann man sich das mal so im Gesamten anschauen. So Woche für Woche oder gar Tag für Tag immer so einen Abschnitt komplett anschauen. Nicht nur deswegen, weil man gut schlafen kann, wenn man biblische Bücher im Ganzen kennt. Einer hatte mal den Mitgliedern seiner Wohngemeinschaft erzählt: Letzte Nacht konnte ich leider nur sehr schlecht schlafen. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und habe im Alten Testament gelesen. Und seine Kumpels fragten ihn: Hey, wieso hast du im Alten Testament gelesen? Und er sagte: Ja, also ich habe geträumt, ich bin im Himmel und da treffe ich jemand, den ich nicht kenne. Und ich frage ihn: Wer bist denn du? Und derjenige sagt: Ich bin Habakuk und ich wollte dich fragen, wie dir mein Buch gefallen hat. Und dann ist er also tatsächlich mitten in der Nacht aufgestanden und hat dann tatsächlich mitten in der Nacht Habakuk gelesen. Schweißgebadet, guckt mal in das Habakuk-Buch rein. Schweißgebadet hat er das gelesen. Und das ist nicht der einzige Grund, weswegen man biblische Bücher mal im Ganzen kennen sollte. Der Epheserbrief nämlich ist das Gemeindeaufbaubuch schlechthin im Neuen Testament. Und welche Gemeinde braucht keinen Aufbau, speziell in diesen Zeiten, wo uns die jungen Leute so nach und nach verloren gehen, weil sich keiner richtig um sie kümmert? Wir müssen was tun. Wir müssen unsere Gemeinden wieder ermutigen. Das ist das Buch, der Epheserbrief, in dem ganz besonders von der Schönheit und vom Geheimnis der Gemeinde Jesu geschwärmt und erzählt wird. Wenn man sich den Epheserbrief genau anschaut, bekommt man ein Gespür dafür, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Fangen wir also an. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und da fängt der Ärger schon an. Ob sie es glauben oder nicht, manche Theologen haben schon mit dem allerersten Wort dieses Satzes ein Problem, nämlich Paulus. Eine große Gruppe von Forschern, vor allem in Deutschland, sagt, nee, der Epheserbrief stammt natürlich nicht von Paulus, sondern wahrscheinlich von einem Schüler von Paulus, der sich nur auf Paulus berufen hat. Ich gehöre zu einer offensichtlichen Minderheit von Leuten, die sagt, ich glaube, der Epheserbrief ist doch von Paulus, weil ich habe das so gelernt, wieso soll ich das ändern, solange es mir keiner wirklich beweisen kann. Und ich könnte sie mal gut zutrauen, dem Paulus. So oder so ist dieser Teil der Bibel Wort Gottes. Und das ist, was wir glauben. Wort Gottes ist es. Ich gehe also im Weiteren von Paulus aus. Er schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist eine Stadt in Kleinasien, an der Westküste Kleinasiens, also heutzutage an der türkischen Westküste, ein bisschen nördlich oberhalb der beliebten Ferienorte wie Antalya. Gegenüber, wenn man so guckt, gegenüber von Griechenland gerade. Ephesus ist heute eine grandiose Ruinenstadt, in der man sich gut vorstellen kann, wie es damals ablief. Wenn ich mal dahin käme, würde ich mich in die Ruine des Amphitheaters setzen und würde dann Epheserbrief lesen. Ich stelle mir das sehr eindrücklich vor. Ephesus war damals ein politisches und ein wirtschaftliches Zentrum. Ungefähr ab dem 2. Jahrhundert, die Forscher sagen, spätestens ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, waren Ephesus und die Umgebung so etwas wie christliches Kernland. Hier waren die Städte, in denen starke Gemeinden aktiv waren, auf die man geblickt hat, wenn man sich gefragt hat, wie soll eigentlich Gemeinde aussehen? Wenn das geschichtlich so geblieben wäre, dann wären auch heute das christliche Kernland auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Wenn man sich über die Anfänge in der Gemeinde in Ephesus informieren möchte, wird man in der Apostelgeschichte fündig. In Apostelgeschichte 19, da wird berichtet, was Paulus als allererstes in Ephesus gemacht hat. Er hat dort einen regelmäßigen missionarischen Gesprächskreis abgehalten, für den er sich ein öffentliches Schulgebäude gemietet hat, nämlich die Schule des Tyrannos. Steht alles in der Apostelgeschichte, könnt ihr nachlesen. Man weiß jetzt nicht, ob der wirklich so hieß, dieser Tyrannos, oder ob das nur sein Spitzname war. Diese öffentliche Schule, hat Paulus also angemietet, einen völlig säkularen Raum. Dort also hat er so eine Art missionarischen Sit-in veranstaltet. 3 Monate lang, jeden Tag, wenn das keine Ausdauer im Glaubenskursarbeit ist. Seine missionarische Arbeit war so erfolgreich, dass sie schädlich wurde für die Verkäufer lokaler Götzenbilder. Ihr wisst, diese kleinen silbernen Figürchen, weil Ephesus war die Stadt der Artemis, der Diana, also ich muss es griechisch sagen, der Diana. Und dann hieß es immer, hoch lebe die Diana von Ephesus oder die Diana der Epheser. Und in Apostelgeschichte 19 heißt es, eine von denen, die da schrien, wussten gar nicht so ganz genau, warum sie schrien. Sie sind auch einfach hingegangen, wie heute bei manchen Demos, und haben einfach mal mitgebrüllt. Aber welche haben das gemerkt, dass da was passierte? Nämlich die, die die Silberschmiede waren, die diese kleinen silbernen Figürchen da gemacht haben. Die haben plötzlich weniger Umsatz gemacht und weniger Gewinn damit. Und das hat die ziemlich geärgert. Und ihr könnt das alles nachlesen. Dann gab es da einen Ärger. Man hat Paulus in die Schuhe geschoben und zack, saßen sie im Knast. Es ist gut, mal Rückblick zu halten. Und das haben wir jetzt mal gemacht. Und sich zu freuen. Nur muss man sich dessen bewusst sein, dass ohne Gott alles nichts ist. Ohne Gott ist alles nichts. Und was das für ein Gott ist, an den wir glauben und von dem Paulus schwärmt, muss man einfach mal über ihn staunen. Davon zeugen die nächsten Verse von Kapitel 1. Vielleicht sollten wir zusammen das mal in 3 Schritten anschauen. Erstens, was hat Gott mit uns vor? Zweitens, Was haben wir eigentlich von Gott? Und drittens, was haben wir denn so vor uns, vor der Brust, wie man so sagt? Manchmal ist jemand ja so begeistert, dass er schier atemlos ist in seiner Begeisterung. Falls Sie jetzt gerade nicht vor Ohren haben, wie das klingt, ein kleines Zeugnis aus der jüngeren Zeitgeschichte. Boschik, immer wieder Boschik, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren, diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt. Tor, Tor, Tor. Ihr wisst, wann das war. WM 1954. Atemlos. Warum habe ich das vorgelesen? Weil so ähnlich die Verse 4 bis 6 von Epheser 1 funktionieren. So ähnlich. Was hier nämlich steht, ist schon im Deutschen ein Satz, der nicht zu Ende zu gehen scheint. Vers 4 bis 6. Denn in ihm, in Christus, hat er Gott uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ein Satz, aber Menge Verse. Ich habe gelesen, dass der Satz im Griechischen sogar noch weitergeht. Aber ich bleibe erstmal bei diesen paar Versen. Ein Satz darüber, was Gott alles mit uns vorhat. Er hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Ich werde nicht nach Hause geschickt, so wie manche Fußballspieler jetzt bei der Nominierung des endgültigen Kaders der Nationalmannschaft für die EM. Ach so, der Müller darf ja wieder spielen. Nein, ich spiele im Gewinnerteam mit. Ich darf mitmachen. Ich bin dabei. Und jetzt kann man einwenden, ist das denn wirklich immer so? Dagegen sprechen doch so manche Erfahrungen, die ich mache. Nein, es läuft nicht immer so rund, wie ich es gerne haben möchte. Nein, in meinem Leben fühle ich mich oft nicht zu höherem berufen, zu etwas ganz Besonderem. Nein, da werde ich auch abgewählt, werde manchmal nach unten durchgereicht, muss manche Niederlagen einstecken und das dann mit meinem Selbstbewusstsein irgendwie verkraften. Trotzdem bleibt. Gott, der Vater, hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Bevor Gott das erste Atom ins Leben gepustet hat, hat er schon an uns namentlich gedacht, euch hier in Medenbach und mich in Uggersdorf. Gott hat nicht gesagt, was, du, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, sondern Gott hat schon seit Anbeginn der Ewigkeit an euch gedacht und hat gesagt, den oder die will ich mal haben, die Christiane oder die Chantal oder den Torben, den Moritz und so weiter. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, will Gott mich wirklich haben. Augen auf Jesus. Und ich bin ja ein Ingenieur, das wisst ihr. Die werden gezüchtet, alles zu hinterfragen, immer zu gucken, wenn einer sagt, das ist so und so, ob das wirklich so ist und sowas. Und ich muss euch wirklich sagen, stellt euch vor, mir ist das wurscht egal, ob da das bei der Schöpfung passiert ist oder das bei der Schöpfung passiert ist oder ob sich das entwickelt hat, das eine aus dem anderen. Es ist mir völlig wurscht. Gott hat es in Bewegung gesetzt und bevor das losging, kannte er Hartmut. Oder euch. Könnt ihr euch das vorstellen? Bevor das losging. Ich weiß, ihr habt es eigentlich schon oft gehört. Ihr seid euch aber vielleicht nicht so ganz sicher. Und wenn ihr unsicher seid, will Gott mich wirklich haben, dann schaut nicht auf euch, sondern schaut auf Jesus, auf das, was Gott als Sohn Jesus für euch getan hat und womit er zeigt, dass er euch will. Vers 5, in seiner Liebe hat Gott uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das steht von Gott her fest, Gott will uns. Und das ist gut so. Gott, der Sohn, liebt uns. Manch einer wird sich vielleicht sagen, das ist, naja, ganz schön und nett, was der da vorne auf der Kanzel von Gott redet. Aber das Ganze ist doch bloß eine schön durchdachte Theorie. Das alles sind gut gewählte Worte und mehr nicht. In der alten Kirche gab es übrigens genau diese Richtung. Die meinte, es reicht, alles irgendwie nur theoretisch zu erkennen. Die Erkenntnis, die Gnosis, die stand damals hoch im Kurs. Spätestens aber durch Gott in der Form des Sohnes Jesus wird klar, das Ganze ist kein vergeistigtes, verkopftes, theoretisches Gerede. Dieser Gott ist eben nicht eine vergeistigte Theorie, die es mit meinem Verstand allein zu fassen gilt. Nein, dieser Gott wird in Jesus vielmehr ganz menschlich. Er wird ganz leiblich. Er wird ganz geschichtlich. Dieser Gott ist sich nicht zu schade, sich voll und ganz auf meine Seite zu schlagen. So sehr liebt er uns, dass er sich für mich hingibt, nicht nur geistig, sondern auch körperlich, mit Haut und Haaren. Und als Geist kann man nicht am Kreuz hängen, sondern da geht's um die Existenz. Mit Haut und Haaren hat er sich für mich gegeben. Da wird's konkret. Daran merke ich, daran spüre ich, dass ich einen menschenfreundlichen Gott an meiner Seite habe, der wirklich in allen Situationen bei mir ist, der für mich da ist. Da bleibt Liebe eben nicht nur ein Wort, sondern es wird ganz menschlich, ganz berührbar. Zweitens, was haben wir nun davon? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber manchmal denke ich, was bringt mir das? Ein bisschen zu bemängeln und dann bin ich schon etwas erschrocken. So fragt man doch nicht, was bringt mir das? Das gehört sich doch nicht, sondern man fragt, was ist mein Auftrag? Was soll ich tun? Was wäre gut und richtig zu tun? Und wenn der Zweifel gerade mal vorüber ist, dann finde ich auch wirklich, dass das so ist. Man sollte nicht zuerst die Frage stellen, was bringt's, sondern was ist eigentlich gut und was ist eigentlich richtig zu tun? Ich muss allerdings feststellen, dass das Neue Testament an dieser Stelle relativ robust, rustikal ist. Das Neue Testament sagt schon sehr deutlich, wenn du Christ wirst, dann ist das schon sehr herausfordernd, sehr anstrengend, manchmal unbequem. Und es kann große Opfer von dir fordern. Zugleich allerdings bringt es dir eine ganze Menge. In Vers 7 und 8 hören wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Gerade habe ich mir vorgestellt, ein typischer Medenbacher Einwohner aus dem Jahr 2021 kommt mit Paulus ins Gespräch und stellt Paulus genau diese Frage. Er sagt also zu Paulus, hey, sag mal Paulus, ich merke, ich verstehe nicht alles, was du da in Epheser 1 sagst. Nicht alles, aber ich spüre, dass dir dein Glaube ungeheuer wichtig ist und dass du ungeheuer viel aufwendest dafür, deinen Glauben zu leben. Was hast du eigentlich davon? Paulus würde wahrscheinlich sagen, ich habe davon die Erlösung und Vergebung in Jesus Christus. Ich habe eine Vergangenheit, die mich nicht mehr runterzieht. Ich habe eine Zukunft. Ich habe ein weites Feld vor mir. Das habe ich davon. Und was bedeutet das? Und Paulus würde vielleicht sinngemäß Folgendes sagen. Ich würde sagen, ich habe in Christus das, was jeder Mensch wie du am dringendsten braucht und was dir niemand anders geben als Jesus Christus. Ich habe nämlich in Jesus Christus, in dem, was er am Kreuz für mich getan hat, die Erlösung und die Vergebung. Ich bin durch Jesus Christus mit Gott ins Reine gekommen. Keine Hypothek, die mich runterdrückt. Dass Gott das in Jesus tut, ist ein unverdientes Geschenk. Das habe ich nicht verdient und habe dafür schon gar nichts gemacht. Ich habe dafür nichts gemacht. Ich kann das nur in Dankbarkeit annehmen, was er für mich gemacht hat. Aber das ist das, was ich dringend brauche. Was auch ihr dringend braucht hier in Medenbach und was euch niemand anders geben kann. Und das könnt ihr euch auch durch Meditation oder irgend sowas nicht selbst geben. Das geht nicht. Diese Botschaft ist der Kern des Neuen Testaments. Und hier in Epheser 1 entnehmen wir ganz deutlich, diese Botschaft ist nicht eine neue Erfindung von ein paar irgendwie übertretenen Christen, sondern diese Botschaft ist von Gott seit Ewigkeiten schon geplant. Es ist von Gott her seit Ewigkeiten geplant, dass diese Botschaft in aller Welt verkündigt wird. Und deswegen ist diese Botschaft eben kein Randthema, so auf Seite 17 von der Bibel, von der Zeitung. Wenn wir heute Morgen hier in Medenbach in der Kirche diese Botschaft in den Mittelpunkt stellen, dann ist das nicht irgendwie so ein Sonderanliegen, das netterweise vielleicht toleriert werden kann, sondern dann ist das das Zentrum neutestamentlicher Verkündigung. Drittens, wie geht's jetzt weiter? Was haben wir vor uns? Manchmal fragen ja Leute, und wenn das jetzt stimmt, was ihr Christen da alles erzählt, von dem, was Gott gemacht hat, dass Gott Mensch geworden ist, dass er am Kreuz für unsere Schuld auf sich genommen hat, also die ganze Dogmatik so, ich kann das nicht so ganz glauben. Aber gesetzt der Fall, das stimmt, was hat Gott eigentlich davon? Warum tut er sich das an? Warum macht er das? Und das ist ja das, was wir letzten Sonntag gehört haben, was die Leute Petrus gefragt haben. Und was sollen wir nun tun? Die standen da und wussten nicht mehr so richtig, wie geht's jetzt weiter? Liebe ist eine Erklärung. Gott tut das, weil die Liebe zu uns Menschen sein Wesenskern ist. Liebe macht ihn aus und Liebe braucht keine weitere Erklärung. Liebe ist eine eigene Erklärung. Barmherzigkeit ist Liebe. Güte ist Liebe. Gnade ist Liebe. Nur aus Liebe lässt Gott uns leben. Und das, was Gott davon hat, ist genau das, dass er uns mitnehmen will in seine Herrlichkeit, in seine Ewigkeit. Und ich würde nach Epheser 1 vielleicht noch hinzufügen, Gott tut das, alles, was er in Jesus tut und was er mit Menschen tut, die zu Jesus gehören, er tut das, weil er damit seine Herrlichkeit zeigt. Vers 11 und Vers 12 heißt, in ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das habe ich ein bisschen komisch gelesen. In Uckersdorf sagt man, das soll sowas sein. Und meint eigentlich, das ist nichts wert. Wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Will heißen, wir werden gehoben, wir werden geadelt dadurch, dass wir teilhaben. Zwei Begriffe bzw. Formulierungen möchte ich mal klären. Das eine, Erben. Wir sind eingesetzt zu erben. Das heißt, wir sind dazu bestimmt, das zu erleben und daran Anteil zu haben, was Jesus in die Welt bringt, nämlich die Wirklichkeit Gottes. Jesus bringt das Reich Gottes in die Welt, die Wirklichkeit Gottes. Und wenn es gesagt wird, dass wir eingesetzt sind zu erben, heißt das, dass wir dazu bestimmt sind, das auch zu erleben, ganz nah an Gott heranzudürfen und seine Wirklichkeit in Reinform zu erleben. Und das Zweite, es heißt ja im Text, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier haben wir den Knackpunkt. An Menschen nämlich zeigt Gott, wie herrlich er ist. Nicht an irgendwelchen theoretischen Gebilden, an Menschen zeigt das. Das heißt, wenn man Gott fragt, Gott, zeig mir doch bitte deine Herrlichkeit, dann hat er mal zu Mose gesagt, du wirst sterben, wenn du meine Herrlichkeit siehst. Meine Herrlichkeit kann man nicht so sehen. Und dann zeigt er aber auch nicht nur oder so sehr auf die Spiralnebel oder den Pazifik oder den Fujiyama oder irgend sowas, wo man auch Herrlichkeit dran ablesen kann oder sonntags morgens im Wald, sondern er zeigt vielleicht vor allem auf Menschen, auf ganz normale Menschen, die ganz normale Fehler machen, die sich aus eigenem Verschulden von Gott entfernen, die in Misstrauen Gott gegenüber gefangen sind. Und die Gott dann auf seine behutsame und individuelle Weise zurückgewinnt. Man kann sich ja jetzt fragen, wie macht er das? Sicherlich ist es nicht meine eigene Frömmigkeit, die mich zurück zu Gott bringt. Da wäre es wirklich nicht weit her. Durch Meditation allein zum Beispiel kann ich mich nicht in höhere spirituelle Ebenen aufschwingen. Da passiert nicht das Entscheidende, auch wenn ich auf dem Sitzkissen meditiere, bis ich schimmelig werde. Aber der Glaube an Gott, dass ich ihm vertraue und ihn auch von Herzen lobe, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Als wir zum Glauben gekommen sind, da ist der Heilige Geist in uns eingezogen. Und er sitzt in uns drin. Manchmal drücken wir ihn ein bisschen zusammen. Das ist, wenn wir uns von Gott entfernen. Aber er verschwindet nicht. Er ist da. Und er breitet sich wieder aus, dieser Heilige Geist. Das ist nicht machbar. Gottes Geist wirkt in mir. Das ist wie ein Siegel, das der Geist uns aufdrückt und damit sagt, du gehörst ganz alleine zu Gott. Und dann können wir Christenmenschen anfangen, Jesus zu vertrauen. Wir stolpern. Wir fallen hin. Wir stehen auf. Wir gehen zaghafte Schritte mit Jesus. Hinfallen, aufstehen. Ganz normale Christen, die ganz normale Fehler machen. Erinnert euch an das erste Lied, was wir heute gehört haben. Und die ganz am Ende dann bei Gott ankommen. Auf solche Menschen zeigt Gott und sagt, wenn du wissen willst, was meine Herrlichkeit ist, schau dir die Geschichte dieser Menschen an. Schau dir an, was ich mit ganz normalen Menschen tue. Schau dir an, was ich mit normalen Christen tue, die ihre Ups haben und die ihre Downs haben. Und er zeigt auf Christen, er zeigt am Ende der Zeiten auch auf mich. Wenn ich mit Jesus lebe. Und er zeigt auf Menschen, die vielleicht durch uns zum Glauben gekommen sind. Und er sagt, das ist meine Herrlichkeit. Wie ich mit ganz normalen Menschen einen Weg gehe, der bis in meine Ewigkeit hineinreicht. Und darum geht's im Epheserbrief. Und darum geht's im Leben insgesamt. In eurem und in meinem. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und jetzt, denke ich, hören wir wieder Musik.
Yeah.
Wir wollen Fürbitte halten und beten und soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist der Herr der Menschen und der Welt, du allein. Du bist es auch, wenn die Menschen dich nicht anerkennen, nicht nach dir fragen, nicht deinen Willen tun. Du bist der Schöpfer, der Erlöser, der Grund dieser Welt, auch ohne uns. Aber wir tragen deinen Namen, du hast uns zu dir gerufen und angenommen. Deshalb sollen und wollen wir ein Hinweis auf dich sein. Unsere Bitte ist, wirke durch deinen Geist, dass man uns erkennen kann, dass du unser Gott bist, du und kein anderer. Dass man an uns ablesen kann, du bist unser Erlöser, der aus Schuld und schlechtem Gewissen herausrettet in ein frohes, befreites Leben. An uns soll man sehen können, du bist die Kraft, die unser Leben erfüllt und die allem Halt, Inhalt und Zusammenhalt gibt. Dreieiniger Gott, wir sind dir dankbar, dass nicht der Zufall oder ein blindes Schicksal uns bestimmen, sondern du. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Mach uns stark genug, zu unseren Mühen zu stehen. Und lass uns auch Verständnis gewinnen für die Mühen unserer Mitmenschen. Wir denken fürbittend an die unter uns, die heute in besonderer Weise auf Ermutigung und Lebenshilfe angewiesen sind, die eine dunkle Sorge belastet, die Kummer und Einsamkeit quält, die die Last ihrer Schuld drückt, die gefangen sind in den Gedanken ihrer Bitterkeit und des Zweifels. Wir befehlen dir die Kinder unserer Gemeinde an. Sie sind dein kostbares Geschenk an uns. Wie werden sie heranwachsen? Was werden sie aus ihrem Leben machen? Herr, führe und erleuchte uns, dass wir ihnen das Richtige sagen und das Richtige für sie tun. Dass wir ihnen nahe sind, wenn sie uns brauchen. Dass wir sie lieb haben, was sie auch tun. Und selbst mit unserem Leben nah und fern befehlen wir dir an, indem wir im Namen Jesu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr richte sein Angesicht freundlich auf euch und schenke und erhalte euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsche noch einen gesegneten Sonntag und eine super Woche. Wiederschauen.